Guten Tag, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Herzlich willkommen zur Regierungspressekonferenz in der Bundespressekonferenz. Wir begrüßen die stellvertretende Regierungssprecherin Frau Fietz und die Sprecher der Ministerien und Sprecherinnen der Ministerien zu Gast bei uns. Herzlich willkommen. Wir beginnen mit einigen Vorankündigungen und wie immer mittwochs mit dem Bericht aus dem Bundeskabinett. Bitte, Frau Fietz.
Vielen Dank. Guten Tag auch von meiner Seite. Ich berichte Ihnen aus dem Kabinett. Die Bundesregierung hat heute die vom Bundesminister des Innern für Bau und Heimat vorgelegte Cybersicherheitsstrategie für Deutschland 2021 beschlossen. Damit werden die 2011 und 2016 beschlossenen Cybersicherheitsstrategien fortgeschrieben. Die Strategie beschreibt die grundsätzliche langfristige Ausrichtung der Cybersicherheitspolitik der Bundesregierung in Form von Leitlinien, Handlungsfeldern sowie strategischen Zielen. Sie hat einen aktiv gestalteten Charakter und soll ein zielgerichtetes und abgestimmtes Zusammenwirken aller Akteure ermöglichen und fördern. Cyber- und Informationssicherheit betrifft Staat, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft gleichermaßen. Deshalb adressiert die Strategie alle Akteure und bindet sie ein. Die Cybersicherheit ist eine Aufgabe der Gegenwart, aber auch eine der wichtigsten Aufgaben für die Zukunft. Verstärkt werden deshalb Schwerpunkte auf Zukunfts- und Schlüsseltechnologien gelegt. Die Leitlinien, Maßnahmen und Ziele bieten die Grundlage für ein sicheres Deutschland im Cyberraum in den kommenden Jahren. Hierzu definiert die Cybersicherheitsstrategie 4 übergreifende Leitlinien. Das ist erstens die Cybersicherheit als gemeinsame Aufgabe von Staat, Wirtschaft, Gesellschaft und Wissenschaft zu etablieren. Zweitens die digitale Souveränität von Staat, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft zu stärken. Drittens die Digitalisierung sicher zu gestalten und viertens Ziele messbar und transparent zu gestalten. Diese Leitlinien beschreiben Aspekte, die für alle 4 Handlungsfelder der Cybersicherheitsstrategie gelten. Die Ausrichtung der strategischen Ziele der Handlungsfelder anhand der Leitlinien gewährleistet ihr kohärentes Ineinandergreifen. Die Strategie wird nun dem Bundestag und dem Bundesrat zugeleitet. Das war's zunächst aus dem Kabinett.
Danke, Frau Fietz.
Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder PayPal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
Dann machen wir gleich mal, dazu gab es Fragen von Herrn Jung, bitte. Und kommen dann zu den Reiseankündigungen etc. Na? Bitte. Ist nicht an? Jetzt.
Ja, zur Cybersicherheitsstrategie. Könnten Sie das mal konkret machen? Vielleicht das jedenfalls das zuständige Ministerium, was das zum Beispiel für die Spionage der NSA bedeutet, die ja nachgewiesen ist in den letzten Jahren. Also die NSA überwacht ja Regierungsmitglieder hier in Deutschland, betreibt Wirtschaftsspionage. Wie wirkt sich diese Cybersicherheitsstrategie auf zum Beispiel die NSA-Überwachung hier aus?
Also ich würde jetzt Ihre These so von vornherein nicht zustimmen. Ich kann Ihnen aber grundsätzlich etwas über die Handlungsfelder sagen, um die es geht. Also im ersten Handlungsfeld geht es um ein sicheres und selbstbestimmtes Handeln in einer digitalisierten Umgebung. Und damit werden die Bürgerinnen und Bürger in den Mittelpunkt der Betrachtung gerückt. Die strategischen Ziele dieses Handlungsfeldes sollen dazu beitragen, dass Bürgerinnen und Bürger die Chancen digitaler Technologien nutzen und sich hierbei sicher und selbstbestimmt in einer digitalisierten Umwelt bewegen können. Das ist das erste Handlungsfeld. Das zweite trägt die Überschrift gemeinsamer Auftrag von Staat und Wirtschaft. Und die 13 dort verorteten strategischen Ziele sollen die Cybersicherheit in der Wirtschaft insgesamt stärken, legen aber einen Fokus auf kritische Infrastrukturen. Daneben werden insbesondere kleine und mittlere Unternehmen in den Blick genommen und unterstützt. Die staatlichen Akteure der Cybersicherheit werden in Handlungsfeld Nummer 3 leistungsfähige und nachhaltige gesamtstaatliche Cybersicherheitsarchitektur adressiert. Die Ziele in diesem Handlungsfeld lassen sich in 3 Bereiche unterteilen. Erstens die Kompetenzverteilung und Zusammenarbeit zwischen den Behörden. Zweitens die Fortentwicklung von Fähigkeiten und Befugnissen der Behörden. Und drittens neue Herausforderungen staatlicher Akteure im Cyberraum. Und die Gewährleistung eines hohen Cybersicherheitsniveaus in Deutschland erfordert auch eine aktive Positionierung Deutschlands in der europäischen und internationalen Cybersicherheitspolitik. Diese wird in Handlungsfeld Nummer 4 mit insgesamt 7 strategischen Zielen thematisiert. Zentral ist dabei das Engagement Deutschlands in der EU und in der NATO.
Ja, danke. Ich hatte jetzt nicht nach den abstrakten Handlungsfeldern gefragt, sondern einem konkreten Beispiel der NSA-Überwachung. Da hatten Sie jetzt nichts gesagt. Herr Weder, vielleicht, Ihr Ministerium ist ja für die Abwehr von ausländischer Überwachung zuständig. Wie ist denn die Bedrohungslage beispielsweise durch die NSA hier in Deutschland? Wie gefährdet ist die deutsche Wirtschaft durch die NSA-Wirtschaftsspionage?
Zu einzelnen Behörden der USA möchte ich mich hier nicht äußern. Vielleicht ein paar allgemeine Punkte noch in Ergänzung zu dem, was Frau Pietz eben gesagt hat. Sie hat den Punkt ja bereits gebracht, dass die Cybersicherheitsstrategie das Thema Cybersicherheit eben ganzheitlich adressiert. Und damit ist auch angesprochen, dass die IT-Sicherheit allgemein erhöht wird, etwa durch Härtung der eigenen Systeme mittels Firewalls, Erhöhung der IT-Sicherheit, kritischer Infrastrukturen, um so Angriffen von außen besser standhalten zu können.
Gut, dazu gibt es eine Nachfrage im Saal, bitte.
Nun, eine Verständnisfrage. Frau Fietz, Sie meinten jetzt, Sie würden die Einschätzung des fragenden Kollegen nicht teilen bezüglich NSA-Spionageaktivitäten in Deutschland. Können Sie noch darlegen, worauf, also beispielsweise auch das abgehörte Handy der Kanzlerin ist ja Legende. Wieso teilen Sie diese Einschätzung nicht?
Es geht jetzt hier bei diesem Beschluss des Kabinetts darum, in die Zukunft zu blicken und die Cybersicherheit für die Zukunft zu erhöhen. Und vor diesem Hintergrund ist es jetzt nicht notwendig, auf Geschehnisse in der Vergangenheit Bezug zu nehmen.
Dann gibt es eine weitere Frage dazu von außen, von Johannes Kuhn, wenn ich die jetzt technisch aufrufen kann. Kann ich sie auch vorlesen? Und zwar, die Gesellschaft für Informatik betont, es sei unmöglich, Software hinter Türen staatlich zu nutzen und gleichzeitig zu verhindern, dass auch andere Akteure zugreifen. Liegen dem Bundesinnenministerium andere Erkenntnisse vor?
Können Sie die Frage wiederholen?
Berufung auf die Gesellschaft für Informatik. Es sei unmöglich, Software hinter Türen staatlich zu nutzen und gleichzeitig zu verhindern, dass auch andere Akteure zugreifen.
Wenn ich die Frage richtig verstehe, geht sie in die Richtung, wie mit Schwachstellen in IT-Anwendungen in der Software umzugehen ist. Dazu möchte ich mich vielleicht kurz äußern. Die Bundesregierung verfolgt das Ziel, einerseits größtmögliche IT-Sicherheit zu gewährleisten und andererseits Strafverfolgungs- und Sicherheitsbehörden die Erfüllung ihres gesetzlichen Auftrags eben auch zu ermöglichen. Das zügige Schließen erkannter Sicherheitslücken ist ein Eckpfeiler der Cybersicherheit und ist damit auch einer der wichtigen Punkte in der heute verabschiedeten Sicherheitsstrategie. Dabei muss im jeweiligen Einzelfall eine umfassende Abwägung stattfinden zwischen dem Gefährdungspotenzial dieser Schwachstelle auf der einen Seite und eben den wichtigen Belangen der Sicherheitsbehörden auf der anderen Seite, wenn es etwa um die Verhinderung von Terrorismus oder Verfolgung schwerster Straftaten geht. Das ist sozusagen die allgemeine Leitlinie. Im Einzelfall ist dann immer zu prüfen, wie mit einer erkannten Sicherheitslücke umzugehen ist.
Gut, dann kommen wir, Herr Jessen noch, bitte.
Ja, es wäre noch eine weitere Frage zu Themen im Kabinett. Die hatten Sie noch nicht aufgerufen, würde ich aber jetzt gern stellen.
Bitte.
Gut. Frau Fietz, auf der Top-1-Liste steht, beschlossen wurde, Entwurf des Berichts der Bundesregierung gemäß Artikel 13 Absatz 161 des Grundgesetzes. Dahinter verbirgt sich ja der Bericht über den Einsatz von technischen Überwachungsmitteln in Wohnungen, die eigentlich unverletzlich sind. Was steht denn in diesem Bericht drin?
Also, das wird jetzt etwas umfänglicher. Also die Bundesregierung hat heute den ebenfalls vom Bundesminister, von der Bundesministerin für Justiz und Verbraucherschutz und dem Bundesminister des Innern für Bau und Heimat vorgelegten Bericht über die im Jahr 2020 angeordneten Maßnahmen der akustischen Wohnraumüberwachung beschlossen. Gemäß Artikel 13 Absatz 6 Satz 1 des Grundgesetzes hat die Bundesregierung den Deutschen Bundestag jährlich über Maßnahmen der akustischen Wohnraumüberwachung zu Zwecken der Strafverfolgung sowie über entsprechende Maßnahmen, die im Zuständigkeitsbereich des Bundes zu präventiven Zwecken durchgeführt worden sind, zu unterrichten. Zur Strafverfolgung sind im Berichtsjahr 2020 in 5 Ländern in insgesamt 8 Strafverfahren 9 Maßnahmen zur akustischen Wohnraumüberwachung angeordnet und davon 7 durchgeführt worden. In den übrigen Ländern sind ebenso wie beim Generalbundesanwalt, beim Bundesgerichtshof im Jahr 2020 keine entsprechenden Maßnahmen durchgeführt worden. Zur Gefahrenabwehr hat im Berichtsjahr 2020 im Zuständigkeitsbereich des Bundes keine Maßnahme zur akustischen Wohnraumüberwachung stattgefunden. Im Berichtsjahr 2020 ist bei den Behörden im Zuständigkeitsbereich des Bundes keine richterlich überprüfungsbedürftige Maßnahme zur Eigensicherung durchgeführt worden. Die Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz und der Bundesminister des Innern für Bau und Heimat werden diesen Bericht nunmehr unverzüglich dem Deutschen Bundestag und dem Bundesrat zuleiten.
Sind das mehr oder weniger Maßnahmen als im Vorjahreszeitraum?
Das kann ich Ihnen nicht beantworten, aber vielleicht können die Ressortkollegen mir da helfen.
BMI? Mir fehlt diese Information. Ich habe tatsächlich nur die Maßnahmen für das letzte Jahr vorliegen.
BMJV, können Sie da? Wird geprüft, gegebenenfalls nachgereicht. Herr Jung.
Da sind wir gerade beim Thema Überwachung. Das ist ja gerade Pegasus auch Thema in der Öffentlichkeit. Und da ist herausgekommen, dass das BKA diese umstrittene oder aus Sicht des Grundgesetzes widerrechtliche Software, Überwachungssoftware aus Israel eingekauft hat. Können Sie denn bestätigen, dass das Innenministerium nichts davon gewusst hat, dass das BKA Pegasus eingekauft und eingesetzt hat? Und da würde mich auch, also das ist die Frage ans BMI, aber auch eine rechtliche Einschätzung des BMJ interessieren.
Ja, Herr Jung, vielen Dank. Wir haben uns ja hier an dieser Stelle schon mal zu Pegasus geäußert. Ich würde das gerne wieder tun und wiederholen, was wir in der Vergangenheit bereits dazu gesagt haben. Es ist so, das Recht beschreibt ganz klar die Anwendungsfälle und die Voraussetzungen einer technischen Überwachungsmaßnahme. In Deutschland gelten dafür, wie Sie wissen, hohe Anforderungen. Insbesondere kann eine solche Anordnung nur unter Beteiligung eines Richters oder aber der zuständigen parlamentarischen Kommission, also der G10-Kommission, erfolgen. Diese Kommission gewährleistet ein ähnlich hohes Schutzniveau wie der Richtervorbehalt. Das Recht ist dabei technikneutral formuliert. So, und jetzt zu Ihrer Frage konkret, Herr Jung. Wir können uns in der Vergangenheit, und das machen wir auch jetzt, nicht öffentlich dazu äußern, welche konkreten technischen Mittel die Sicherheitsbehörden einsetzen. Das war bisher so, das ist jetzt so und das wird auch weiterhin so sein. Und ich will auch kurz erläutern, warum das so ist. Eine Bekanntgabe über die Software und die Hardware der Sicherheitsbehörden könnte dazu führen, dass auch die Gegenseite sich auf diese Fähigkeiten und Vorgehensweise der Behörden einstellen kann. Und damit können wir diese Auskünfte hier nicht geben.
Nun ist Zusatz. Das Interessante ist ja, Pegasus kann ja, wenn diese Software eingesetzt wird, faktisch das Mobiltelefon einer Zielperson übernehmen. Das widerspricht ja eklatant der letzten Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes. Dementsprechend ist der Einsatz dieser Überwachungssoftware illegal. Warum, wenn Sie das jetzt hier nicht bestätigen wollen, warum ist das nicht an sich ausgeschlossen? Denn Sie hatten hier am 26. Juli als BMI gesagt, dass Sie nur Dinge einsetzen, die rechtmäßig sind. Das passt ja da nicht zusammen und ich hätte doch gerne noch eine Einschätzung vom BMJV.
Ich habe nichts zu ergänzen, Herr Jung. Wir sind in einem Rechtsstaat, der Rechtsstaat funktioniert.
Ja, offensichtlich nicht.
Anscheinend haben Sie mehr Erkenntnisse als ich.
Herr Jessen.
Ich glaube, wir haben eine Frage. Ja, es war zunächst, glaube ich,
BMJV.
Ja, ich habe aber keine Ergänzung zu dem, was der Kollege bereits gesagt hat.
Herr Essen. Ja. Herr Dr. Wede, können Sie denn bestätigen, dass der Bundesinnenminister als Person, also Herr Seehofer, über die Anschaffung der Software nicht informiert war?
Ich kann mich zu einer Anschaffung einer konkreten Software insgesamt nicht äußern. Insofern kann ich mich auch nicht dazu äußern, ob der Bundesinnenminister zu einem solchen Vorgang informiert wurde oder nicht.
Naja, also Sie haben ja, Entschuldigung, Sie haben ja die Nichtäußerung zur Software an sich damit begründet, dass Sie sagten, das könnte der Gegenseite nützen. Ich sehe nicht, inwiefern es die Gegenseite bevorteilen würde, wenn man wüsste, ob der Minister darüber informiert war oder nicht. Und da das eine Information ist, die in der Welt ist, möchte ich Sie doch bitten, dazu Stellung zu nehmen.
Ich bitte um Verständnis, dass ich bei dem bleiben muss, was ich vorhin gesagt habe.
Bitte, Marek.
Wie bewertet denn die Kanzlerin die mutmaßlich grundgesetzwidrigen Erwerb der Pegasus-Software?
Ich werde Ihnen auch keine andere Auskunft geben können als die, dass die Bundesregierung zu entsprechenden Themen, insbesondere den zuständigen geheimtagenden Gremien des Deutschen Bundestages, Auskunft gibt.
Dann haben wir eine Mitteilung des BMU und ziehen vielleicht, solange Sie wechseln, schon mal vor die Reiseankündigung des Auswärtigen Amtes. Bitte. Wollen Sie die Reiseankündigung loslegen?
So, ich frage erst. Okay. Ja, nö. Dann möchte ich hiermit an dieser Stelle ankündigen, dass Außenminister Maas am Freitag, den 10. September, nach Weimar reisen wird und dort den französischen Außenminister Jean-Yves Le Drian und den polnischen Außenminister Zbigniew Rau empfangen wird. Anlass ist das 30-jährige Jubiläum des Weimarer Dreiecks. Deutschland ist Gastgeber dieses Treffens, bei dem die drei Außenminister aktuelle außen- und europapolitische Fragen besprechen werden. Selbstverständlich gehört dazu nach jetzigem Stand unter anderem die Lage in Afghanistan sowie die Entwicklungen in Belarus. Im Anschluss an die Gespräche ist gegen 13.15 Uhr eine gemeinsame Pressebegegnung der drei Außenminister geplant. Die Einladung hatten wir bereits am Montag auf dem üblichen Weg verschickt.
Gibt es konkret zu dem Treffen Nachfragen? Den Themenkomplex Afghanistan öffnen wir dann danach. Dann kommen wir zum BMU mit einer Ankündigung. Herr Haufe.
Ja, ein Vorhaben, das die Bundesregierung lange verhandelt hat, kommt heute hoffentlich zu seinem guten Ende. Ab heute gilt nämlich die Pflanzenschutzmittelanwendungsverordnung, die neue aktualisierte, und damit gilt das Glyphosatverbot in Deutschland. Das heißt, dass unmittelbar glyphosathaltige Pflanzenschutzmittel beim Einsatz in Haus- und Kleingartenbereich verboten werden, auf allen öffentlichen Bereichen, wie zum Beispiel auch Spielplätzen, verboten werden, dass in der Landwirtschaft, zum Beispiel bei der Vorerntebehandlung, sofort der Einsatz von Glyphosat verboten wird und dass endgültig Glyphosat ab 2024 nämlich verboten wird, und also es ist nur noch bis 31.12.2023 erlaubt, es in bestimmten Bereichen einzusetzen, danach nichts mehr. Das ist der europarechtlich früheste Zeitpunkt. Sie wissen ja, dass wir das über das Europarecht regeln müssen und wir von diesem Zeitpunkt abhängig sind. Zusätzlich wird ebenfalls ein Mindestabstand für den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln eingeführt. Immer dort, wo sie eingesetzt werden und Gewässer sind, muss ein Mindestabstand von 5 oder 10 Metern eingehalten werden. Und außerdem wird auch der finanzielle Ausgleich aufgestockt für Landwirte, den sie bekommen, wenn sie eben denen die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln entsprechend vollziehen. Ab 2022 werden dann noch einmal 65 Millionen Euro zur Verfügung gestellt.
Gibt es dazu Fragen?
Herr Jung. Können Sie kurz mal erläutern, wo Glyphosat jetzt noch weiterhin eingesetzt werden kann? Warum?
Ja, es darf noch in bestimmten Bereichen eingesetzt werden, zum Beispiel bei Sonderkulturen wie im Obst-, Gemüse- und Weinbau. Das darf es auch in bestimmten geschützten Flora-Fauna-Habitat-Gebieten. Es ist nicht ganz so einfach umzusteigen. Die Landwirte oder brauchen in diesen Bereichen natürlich Pflanzenschutzmittel, um entsprechend ihre Kulturen dort ziehen zu können. Und deswegen haben wir uns immer dafür entschlossen, einen schrittweisen Verbotsweg zu gehen, damit es Übergangsphasen gibt, damit entsprechend an Alternativen gearbeitet werden kann und damit sich die Landwirte eben gerade bei Sonderkulturen zum Beispiel eben einstellen können.
Dann haben wir noch eine Ankündigung von Frau Fietz.
Genau. Die Kanzlerin wird am kommenden Montag, dem 13. September, zu einer Westbalkanreise aufbrechen. Sie wird zunächst nach Serbien reisen und dort trifft sie zu einem Gespräch mit Staatspräsident Vucic zusammen, bei dem bilaterale wirtschaftspolitische und Fragen der EU-Annäherung im Mittelpunkt stehen dürften. Im Anschluss an das Gespräch mit dem serbischen Staatspräsidenten ist am Abend eine gemeinsame Pressekonferenz vorgesehen. In Belgrad wird die Bundeskanzlerin auch zu einem Austausch mit Vertreterinnen und Vertretern der Zivilgesellschaft aus allen 6 Westbalkanstaaten zusammentreffen. Tags darauf, am Dienstag, dem 14. September, wird Bundeskanzlerin Merkel in die albanische Hauptstadt Tirana weiterreisen. Dort trifft sie zunächst zu einem bilateralen Programmteil mit dem albanischen Ministerpräsidenten Rama zusammen, bei dem wiederum bilaterale wirtschaftspolitische und Fragen der EU-Annäherung im Mittelpunkt stehen dürften. Am Mittag wird sie zu einem Mittagessen mit den Regierungschefs aller 6 Westbalkanstaaten zusammentreffen, bei dem es vor allem um Fragen der regionalen Zusammenarbeit gehen soll. Im Anschluss daran ist eine Pressekonferenz vorgesehen und vor ihrer Rückreise nach Berlin wird die Bundeskanzlerin zu bilateralen Gesprächen mit den Regierungschefs von Kosovo, Bosnien und Herzegowina, Montenegro und Nordmazedonien zusammentreffen.
Danke. Gibt es dazu Fragen? Bitte.
In Bosnien gibt es seit mehreren Jahren Pflegenotstand, weil Deutschland massiv dortige Pflegekräfte abgeworben hat. Wird diese Thematik auch Teil der Gesprächsagenda sein mit dem bosnischen Präsidenten?
Ich kann den Gesprächen natürlich nicht vorgreifen, aber ich denke, alle Themen, die auf beiden Seiten aktuell sind, werden aufgegriffen werden können. Ja, natürlich.
Danke. Dann kommen wir zu weiteren Fragen. Und ich.
Da war noch eine Frage.
Ach so, hierzu, ja. Bitte.
Sogar Deutsche Welle. Frau Fietz, mit welchen Erwartungen geht die Bundeskanzlerin eigentlich zu diesem Treffen? Wir kennen den Berliner Prozess. Wird das als eine Fortsetzung oder wie als ein Abschluss diese Reise zu verstehen sein? Also welche Botschaften wird sie da überbringen? Vielleicht können Sie noch ein bisschen zu dieser Open-Balkan-Initiative, die vielleicht im Widerspruch mit dem Berliner Prozess steht, was dazu sagen, wie die Bundeskanzlerin dazu steht?
Also, wenn Sie nach den Erwartungen fragen, neben den bilateralen Gesprächen, wird, wie gesagt, die regionale Kooperation ein wichtiges Thema der Reise sein. Die Bundeskanzlerin engagiert sich hierfür seit 2014 in besonderer Weise im Rahmen des Berliner Prozesses. Und es ist besonders gut, dass anlässlich des Videogipfels des Berliner Prozesses am 5. Juli alle Teilnehmer ihre Bereitschaft erklärt haben, an der Schaffung eines gemeinsamen Marktes, der alle 6 Westbalkanpartner einschließt, mitzuwirken. Dies wird sicher Thema auf der Reise sein, da es den Bürgerinnen und Bürgern des Balkans große Vorteile bringen könnte.
Zusatz?
Bitte.
Eine kleine Frage. Ist diese Reise eine Initiative des verstorbenen Botschafters in Peking, Jan Hecker?
Herr Hecker hat die Bundeskanzlerin in vielen außenpolitischen Fragen beraten und natürlich auch in Fragen zum westlichen Balkan. Und die Bundeskanzlerin hat ja bereits ihre Trauer und ihr Mitgefühl angesichts seines Todes ausgedrückt.
Dann nehme ich mal Fragen von außen und komme damit, gibt es mehrere Fragen zum Thema Afghanistan. Ich fange mal an mit einer Frage von Frau Klassmann von dpa. Die fragt das Auswärtige Amt und das Verteidigungsministerium. Können Sie bestätigen, dass seitens der USA durch Militärbotschaft oder andere Stellen angefragt wurde, ob die Bundeswehr Afghanen vom Stützpunkt Ramstein nach Albanien ausfliegen könne? und wurden diese Anfragen positiv oder negativ beantwortet? Und sie fragt gleich dazu, welcher Personenkreis sollte ausgeflogen werden und sollten diese Personen in Afghanistan bleiben? Gab es solche Flüge bereits, zum Beispiel vom US-Militär selbst durchgeführter Art?
Ja. Ja, es gibt ja eine NATO-Operation, die Allied Solus heißt. Und im Rahmen dieser NATO-Operation hat man uns auch um Unterstützung gefragt. Es hat einen Flug gegeben mit einer C-160 Transall, mit der 38 afghanische Staatsbürger transportiert wurden.
Nach Albanien?
Nach Albanien, auf Anfrage der NATO, in Unterstützung der NATO-Operation Allied Solus.
Wann?
Da kommt die Nachfrage.
Dazu. Wann ist das passiert?
Der Flug hat stattgefunden am 1.9.2021.
Dann wird zum Thema Afghanistan gefragt, und ich fasse das mal zusammen, von Solveig Rahm Jensen von Jyllandsposten und Aitam Hayash. Wird Deutschland mit den Taliban verhandeln? Wird es zu mehr? Können Sie noch etwas sagen zu Überlegungen, die Taliban offiziell anzuerkennen? Da kann ich darauf verweisen, das ist ja auch in früheren Regierungspressekonferenzen ausführlich behandelt werden. Und dann kommt die Frage von Herrn Ayash. Es gebe Berichte, dass Außenminister Maas Kabul besuchen wolle, um sich mit dem Außenminister der Taliban-Regierung zu treffen.
Also zunächst einmal nochmal zum Umgang mit den Taliban. Wir hatten an dieser Stelle in den vergangenen Wochen schon mehrfach darüber berichtet. Ich kann noch mal darauf verweisen, was der Außenminister gerade heute Morgen noch zum Umgang mit den Taliban gesagt hat. Er ist heute Morgen nach Ramstein geflogen, um dort seinen US-Kollegen zu treffen. Und er hat sehr deutlich noch mal zum Ausdruck gebracht, dass das künftige Engagement des Westens auch vom Verhalten der Taliban abhängen wird. Die Verkündung einer Übergangsregierung ohne Beteiligung anderer Gruppen und die gestrige Gewalt gegen Demonstrantinnen und Journalisten in Kabul sind nicht die Signale, die dafür optimistisch stimmen. Was die Frage von Herrn Ayash angeht, zu einer möglichen Kabul-Reise, so kann ich Ihnen an dieser Stelle nichts derartiges ankündigen.
Dann in diesem Zusammenhang von Alexander Ratz von Reuters die Frage an das Innenministerium. Wie viele Afghanen haben bereits vom US-Stützpunkt Ramstein aus Asyl in Deutschland beantragt? Und wie geht die Bundesregierung mit solchen Anträgen um?
Ich habe hier keine neuen Zahlen als die Zahlen, die wir bereits kommuniziert haben. Stand vorgestern war es so, dass wir von den mehr als 34.000 Personen, die von den USA nach Ramstein geflogen sind, bereits 20.000 Ramstein auch wieder verlassen haben. Bislang gibt es rund 90 von diesen Personen, rund 90 Asylgesuche, die auf Ramstein gestellt wurden. Es ist so, die US Airbase liegt auf deutschem Hoheitsgebiet und wir prüfen jeden Asylantrag, der dort gestellt wurde.
Herr Thiel.
Na? Jetzt. Peter Tiete von der Bild, direkt dazu eine Frage ans Auswärtige Amt. Also jetzt hören wir gerade, dass da 90 bereits den Antrag gestellt haben und dass die Airbase auf deutschem Boden liegt. Ich zitiere eine Antwort des AA an Bild am 1.9. Es ist in der Tat die Vereinbarung mit den Vereinigten Staaten, dass alle Personen, die von den Vereinigten Staaten zur Weiterreise in die USA über Ramstein dort ankommen, Deutschland auch wieder verlassen sollen. Entsprechende Zusagen der USA gibt es. Das US-Außenministerium hat uns geantwortet am 7.9. Wir halten uns an alle zuvor vereinbarten rechtlichen Protokolle und verweisen jeden Asylantrag an die zuständigen deutschen Behörden. Frage, was stimmt jetzt? Nehmen die USA, also jeden, haben die eine Zusage gegeben, jeden Afghanen, den sie einfliegen, auch wieder rauszubringen, oder bleiben welche hier?
Herr Thiele, vielen Dank für die Frage. Wir kennen natürlich die Berichterstattung in Ihrer Zeitung zu dem Thema auch. Und es gibt mir die Gelegenheit, an dieser Stelle nochmal klarzustellen, was es mit der Vereinbarung mit den USA auf sich hat. Auch da nochmal der Hinweis, Außenminister Maas wird heute in Ramstein sich mit dem US-Kollegen treffen. Und da wird das im Hintergrund eine Rolle spielen. Also vielleicht nochmal zum Grundsätzlichen. Die Bundesregierung hat bei der militärischen Evakuierungsoperation sehr, sehr eng mit den Amerikanern und auch anderen internationalen Partnern zusammengearbeitet. Mir ist wichtig, dass wir das nochmal an dieser Stelle auch einordnen. Denn unser Fokus lag darauf, so viele schutzbedürftige Personen aus Kabul zu evakuieren, wie das unter den gegebenen, sehr, sehr schwierigen Umständen möglich war. Aus diesem Grund hat die Bundesregierung mit den USA vereinbart, dass insbesondere die Ramstein Airbase temporär für den Transit von schutzsuchenden Personen aus Afghanistan genutzt werden kann, die für eine spätere Aufnahme in den USA vorgesehen sind. Hierauf ist mein Kollege Christopher Burger bereits in der Vergangenheit auch detaillierter eingegangen. Teil der Vereinbarung, es handelt sich um ein Transit Agreement, ist, dass für die USA bestimmten Afghaninnen und Afghanen nach wenigen Tagen in die USA oder in Drittstaaten weitergeflogen werden. Nochmal, es geht um Afghaninnen und Afghanen, die für die USA bestimmt sind. Selbstverständlich, auch das hatte Herr Burger schon mal ausgeführt, waren auf den Flügen nach Ramstein auch zum Beispiel deutsche Staatsangehörige, die aus Kabul evakuiert werden müssen. Was die Berichte angeht in Ihrem Blatt, dass es hierzu einen Dissens zwischen Berlin und Washington geben soll, das entspricht tatsächlich nicht den Tatsachen. Die USA halten sich zu 100% an die bestehende Vereinbarung.
Nachfrage, also wenn Sie schon keinen Dissens sehen, dann gibt es aber doch ein Delta. Also es gibt diejenigen, die eingeflogen werden und die weitergeflogen werden. Momentan sind 14.000 Afghanen, etwa 14.000 in Ramstein. Und wenn die jetzt hier Asylanträge stellen können, mit wie viel rechnen Sie, dass sie dann hier bleiben? Wo werden die dann untergebracht? Wie werden die weiterverteilt? Und würden Sie einräumen, dass es zumindest dann nicht ganz dem Wortlaut entspricht, dass alle Personen weitergeflogen werden?
Also zu den Asylfragen kann sicher der Kollege aus dem BMI genauer Stellung nehmen. Vielleicht aber nochmal zur Veranschaulichung. Es geht darum, dass die Base in Ramstein als Drehkreuz benutzt wird. Als Drehkreuz, um dort Personen hinzufliegen, die Amerikaner für ihre Zwecke identifiziert haben und die von dort aus weitergeflogen werden sollen. Das soll alles innerhalb eines bestimmten Zeitraums immer geschehen. Auch das ist vereinbart mit den Amerikanern im Transit Agreement. Und das bedeutet aber faktisch, dass sich natürlich immer eine gewisse Anzahl schutzbedürftiger Personen auf dieser Base aufhält und dass diese Zahl auch sehr schwankt. Es handelt sich teilweise zwischen 10.000 und 15.000. Aber wie gesagt, diese Personen halten sich auf der Base auf, um von dort aus von den Amerikanern weitergeflogen zu werden. Zu den Asylfragen gebe ich noch mal ab an die Kollegen.
Was ist exakt das Verfahren, was Österreich abgelehnt hat?
Zu den Asylfragen gebe ich ab.
Also ich möchte noch kurz was präzisieren zu der Frage, die Sie eben gestellt haben. Also der Flug ging nach Pristina, Kosovo.
Zu österreichischen Verfahren kann ich mich nicht äußern. Ich nehme an, die Frage war nicht an mich gerichtet. Wie ich eben gesagt habe, jeder Asylantrag, der gestellt wird, wird auch von uns geprüft. Und mehr habe ich dazu aktuell nicht zu sagen.
Und vielleicht noch eine Klarstellung, Herr Tiede, was die Aufenthaltsdauer auf der Base angeht. Mit den Amerikanern ist ganz konkret vereinbart, dass die Personen, die für den Weiterflug in die USA oder in Drittländer von den Amerikanern vorgesehen sind, bis zu 10 Tage in Deutschland bleiben. Dabei werden sie die US-Base nicht verlassen. Auch das ist ganz klar vereinbart.
So, Herr Jung.
Auch zu Ramstein. Da gibt es auch eine dauerhafte Nutzung Ramsteins als Relaisstation für den US-Drohnenkrieg. Hat sich die Bundesregierung mittlerweile schon bei den USA über den völkerrechtlichen Status der letzten Drohnenangriffe in den letzten Wochen in Afghanistan informiert, beziehungsweise wird dies der Außenminister heute tun?
Herr Jung, die Frage hatten Sie ja vor kurzem schon mal dem Kollegen Christopher Burger gestellt. Ich habe Ihnen an dieser Stelle zu dieser Frage nichts Neues zu berichten.
Ja, er hatte auch nichts dazu zu berichten. Sie sind dazu verpflichtet, sich über den völkerrechtlichen Status dieser Drohnenangriffe bei den Amerikanern zu informieren. Haben Sie das bisher getan? Sie haben sich da in der Vergangenheit auch öffentlich dazu geäußert. Was sagen die Amerikaner? Was sagen Sie?
Er hatte Ihre Frage damals beantwortet, soweit ich richtig informiert bin. Und auf diese Antwort verweise ich.
Herr Jessen.
Ich hätte eine Frage ans BMZ. Vor etwa 2 Wochen oder vor einer Woche war Thema das Angebot der GIZ, Mitarbeitern ein Jahresgehalt zu zahlen, wenn sie nicht eine Ausreisemöglichkeit wahrnehmen. Können Sie uns sagen, gern absolut und auch prozentual, wie viele GIZ-Mitarbeiter, Ortskräfte bislang davon Gebrauch gemacht haben?
Ich hatte ausgeführt, dass diese Unterstützung allen Ortskräften der GIZ zur Verfügung gestellt wird, nicht nur denen, die ausreisen wollen und denen, die bleiben wollen. Es bleibt dabei, es gibt Ortskräfte, die bleiben wollen. Und wir haben hier auch vereinbart, dass wir zur Aufschlüsselung von Personen hier keine Stellung nehmen, sondern das immer in der Gesamtheit beantworten.
Ich möchte auch nichts wissen zu einzelnen Personen, aber es werden ja keine schutzbedürftigen Interessen verletzt, wenn Sie sagen, wie viele Menschen von diesem Angebot Gebrauch gemacht haben, wie viele von wie vielen Ortskräften, die Sie insgesamt sozusagen auf der Liste haben.
Ja, Sie könnten aber im Umkehrschluss dann auch versuchen zu rechnen. Solche Rechnungen werden auch angestellt, wie viele Personen dann eben ausreisen wollen und nicht dieses Angebot angenommen haben. Und deswegen sagen wir zu solchen Details grundsätzlich nichts.
Gut, dann bitte Ihre Frage. Nee, vorne. Ich habe vorne das Mikrofon.
Lina Amin, ARD Hauptstadtstudio. Ich habe eine Frage an das BMI und das AA. Haben Sie Kenntnis davon, dass sich unter den Afghanen und Afghaninnen, die jetzt in Ramstein oder in Rota sind, auch Menschen sind, die auf deutschen Evakuierungslisten sind? Es gibt ja den Vorwurf, dass die Menschen in die USA ausgeflogen werden, obwohl sie auf den Listen des AA stehen. Ja, ob Sie das kennen und was Sie dazu sagen?
Wenn Sie zuerst anfangen wollen.
Also, positive Kenntnis habe ich davon nicht. Aber es liegt natürlich im Rahmen des Möglichen. Es war ja so, dass absprachegemäß Deutschland auch Ortskräfte von anderen ausländischen Staaten mitgenommen hat. Ebenso haben die Amerikaner Ortskräfte von uns mitgenommen. Insofern liegt das im Rahmen des Möglichen. Konkrete Zahlen habe ich dazu jetzt aber nicht.
Da kann ich ergänzen, weil es ja unter anderem um Fälle geht, die, soweit ich weiß, die Luftbrücke betreffen und auch Fälle, die auf der Liste derjenigen standen, die die Medien als schutzwürdig identifiziert hatten. Ich kann Ihnen dazu sagen, dass uns der Sachverhalt sowohl Rota als auch Ramstein bekannt ist und dass wir für die Personen, die auf diesen Listen standen, auch als Bundesregierung eine Aufnahmezusage gegeben haben, die weiterhin auch gilt. Ich kann nur für das Auswärtige Amt an dieser Stelle jetzt weitersprechen. Alle Informationen haben wir dazu mehrfach weitergegeben, damit die Einreiseverfahren auch eingeleitet werden.
Können Sie denn was dazu sagen, ob das heute auch Thema sein wird, weil dass die Leute nicht erst in die USA ausgeflogen werden müssen, sondern gleich bleiben?
Außenminister Maas wird sich mit seinem US-Kollegen über unterschiedlichste Aspekte des Afghanistan-Dossiers unterhalten. Da er sich in Ramstein befindet, kommt diese Frage sicherlich auch auf.
Herr Warwick.
Auf der Webseite der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung steht in einem aktuellen Infobeitrag zu Afghanistan, ich zitiere kurz, an der Seite unseres engsten Verbündeten ist die Bundeswehr in Afghanistan erwachsen geworden. Hier starteten deutsche Streitkräfte die erste Offensive seit dem Zweiten Weltkrieg. Hier wurde die deutsche Öffentlichkeit erstmals mit dem Kämpfen und Töten konfrontiert und doch ist die Bilanz durchwachsen geblieben. Da würde mich interessieren, ob denn die Kanzlerin, auch das Verteidigungsministerium, diese Einschätzung der Konrad-Adenauer-Stiftung teilen.
Also
dass die Bundesregierung erst durch einen, beziehungsweise die Bundeswehr erst durch einen Kampfeinsatz, dem tausende Zivilisten zum Opfer fielen, erwachsen geworden ist.
Also ich habe hier die Homepage der Konrad-Adenauer-Stiftung nicht zu kommentieren.
Wir kommentieren auch von der Konrad-Adenauer-Stiftung die entsprechenden Aussagen nicht.
Herr Thiele. Na, jetzt.
Ja, Treffer. Nochmal eine Frage zu Afghanistan und zu Ramstein. Was passiert denn eigentlich mit den amerikanischen Ortskräften oder mit Afghanen, die ursprünglich für die USA vorgesehen waren für den Weiterflug und die Sicherheitsüberprüfung der USA nicht bestehen? Wo bleiben die?
Sie sprechen jetzt von Ortskräften der Amerikaner, Ortskräfte?
Also Sie sprachen von Afghanen, die auf den Listen der Amerikaner standen, dass die nach 10 Tagen ausgeflogen werden sollen. Was passiert denn mit denjenigen, die Sicherheitsüberprüfung der USA in Ramstein nicht überstehen? Weil die wird da durchgeführt.
Das ist eine Frage, die Sie den Amerikanern stellen müssten, der amerikanischen Regierung. Ich kann nur noch mal sagen, dass in dem Transit Agreement, was die Bundesregierung mit der US-Regierung abgeschlossen hat, dass da ganz klar vereinbart ist, dass alle Personen aus Ramstein weitergeflogen werden, und zwar entweder in die USA oder in Drittländer.
Dann eine Nachfrage dazu. Haben Sie Kenntnis darüber, wie viele hier geblieben sind oder wie viele hier Asylanträge gestellt haben oder wie viele aus Deutschland in andere Länder ausgeflogen worden sind?
Da müsste ich wieder an die Kollegen abgeben.
Wir haben keine statistischen Angaben darüber, wie viele Ortskräfte auf amerikanischen Listen waren, die dann die amerikanischen Sicherheitsüberprüfungen nicht bestanden haben und dann in Deutschland Asyl. Darüber haben wir keine statistische Auskunft.
Und die Ausflüge? Irgendwo müssen sie hin sein. Also irgendwo müssen sie bleiben. Die Ausflüge. Also wir haben vorhin gehört, es gab einen Flug nach Pristina. Gab es noch weitere Flüge? War das der einzige Flug nach Pristina? Oder gab es noch in andere Länder andere Flüge?
Also ich kann nur für die Unterstützung auf Anfrage der NATO sprechen, die die Bundeswehr geleistet hat. Und für die Bundeswehr war dies der einzige Flug.
Okay, danke.
Gut. Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Von Ihnen noch? Farmin.
Ich habe noch eine Nachfrage zur Kabinettsliste der Taliban, die sozusagen jetzt vorgestellt wurde. Ist das diese radikale und wenig inklusive Liste der Taliban ein Signal für das AA, dass sie wenig kooperationsbereit sind? Sie hatten da vorhin schon was zu gesagt, da wäre ich dankbar, dass Sie da einfach noch mal einen Satz mehr zu sagen. Und ist schon klar, wie Deutschland oder Europa mit Öffnung diplomatischer Vertretungen in Kabul umgehen wird?
Wenn ich noch mal einmal zurückkommen darf zu der vorherigen Frage von Herrn Tiede, da muss ich natürlich nur noch mal auch darauf hinweisen, dass der Weiterflug dieser Personen, die sich auf der Base befinden, natürlich auch nicht zwangsläufig in unserem Bereich befindet, sondern dass das selbstverständlich von den Amerikanern auch organisiert wird, einschließlich der Frage, in welche Drittländer die Personen tatsächlich weitergeflogen werden. Zu Ihrer Frage, was das Kabinett angeht, verweise ich nochmal auf die Äußerungen des Außenministers, der gesagt hat, dass davon kein optimistisches Signal ausgeht. Und zur Frage der diplomatischen Präsenz ist in den vergangenen Tagen vielfach schon einiges gesagt worden, unter anderem auch vom Außenminister. Jetzt geht es tatsächlich darum, dass wir erstmal im Umgang mit den Taliban klären, wie man weiter auch mit Blick auf humanitäre Hilfe beispielsweise zusammenarbeiten kann. Und die Frage einer diplomatischen Präsenz stellt sich für uns aktuell nicht, ist aber sicherlich eine Frage, die in der Zukunft, auch das hat, darauf ist die Kanzlerin auch bereits eingegangen, wieder aufkommen wird oder die man wieder angehen muss.
So, jetzt habe ich dazu noch eine Frage von Philipp Eckstein aus dem ARD Hauptstadtstudio. Das Auswärtige Amt. Sie sagten, dass Sie die Informationen zu den Listen weitergegeben hätten. An wen? An das Bundesinnenministerium oder an die US-Behörden? Und falls an das Bundesinnenministerium, was unternimmt das BMI?
Also die Listen sind natürlich innerhalb zwischen den Ressorts abgestimmt worden. Es dient unter anderem auch dazu, die Zahlen zu konkretisieren zu können, die wir jetzt einmal in der Woche bekannt geben. Und auch was die Personen angeht, die ich eben genannt habe, sind die Listen zwischen den Ressorts weitergespielt worden, damit eben für diese Personen die Einreiseverfahren ermöglicht werden können.
Dann zur Klärung nochmal, Tilman Steffen von der Zeit fragt, die Frage nach der Anzahl der von dort aus Ramstein gestellten Asylanträge sei noch offen. Ich hatte in Erinnerung 90, war genannt worden.
Das ist die Zahl von vorgestern und ich habe keine neue Zahl jetzt hier.
Hatte er das überhört? 90 war die Zahl. Gut, weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann wechseln wir das Thema. Und es gibt eine Frage von Frau Geuter, Deutschlandfunk, zum Thema die bevorstehende Entscheidung, Verhandlung des Europäischen Gerichtshofs über die Vorratsdatenspeicherung. Und Frau Geuter fragt das BMJV und das Bundesinnenministerium dazu. Wie lauten Ihre Erwartungen an den Europäischen Gerichtshof? Wie hat sich das Fehlen der Vorratsdatenspeicherung in den vergangenen Jahren konkret ausgewirkt? Und was würde es bedeuten, wenn diese weiterhin nicht möglich wäre?
Okay, vielen Dank. Ich würde mal anfangen. Ganz allgemein möchten wir die Gelegenheit gerne wahrnehmen, in der mündlichen Verhandlung die deutschen Regelungen noch einmal vorzustellen. Und darüber hinaus sind wir natürlich auch daran interessiert, die Stellungnahmen der vielen anderen Mitgliedstaaten zu hören, die sich dem Verfahren angeschlossen haben. Zum Hintergrund kann ich noch mal erläutern, die gesetzliche Pflicht zur Speicherung von Verkehrsdaten wurde im Jahr 2015 eingeführt. Die Speicherpflicht ist derzeit jedoch ausgesetzt, da dazu im Moment gerichtliche Verfahren anhängig sind, wie eben auch das eben genannte am europäischen EuGH. Weil die deutsche Regelung restriktiver ausgestaltet ist als vergleichbare Regelungen in anderen Staaten, ist die Bundesregierung der Ansicht, dass die Regelung mit den europäischen Vorgaben im Einklang steht. Eine verbindliche Entscheidung zur Vereinbarkeit der Regelung mit dem europäischen Recht ist jedoch dem Europäischen Gerichtshof vorbehalten. Und diese Entscheidung bleibt es nun abzuwarten. Und zu der zweiten Frage. Das ist schwer zu sagen, weil man eben nicht sicher wissen kann, wie sich die Aufklärungsquote entwickelt hätte, wenn es mit der Speicherpflicht entwickelt hätte. Die Aufklärungsquote, wie sie etwa in der polizeilichen Kriminalstatistik abgebildet wird, ist nämlich von vielen weiteren Faktoren abhängig. Ein direkter Zusammenhang zwischen dem Einsatz einer ganz bestimmten Maßnahme und der Aufklärungsquote lässt sich daher nur schwer herstellen. Für uns ist aber wichtig, dass Verkehrsdaten zu Zwecken der Strafverfolgung ein wichtiges Ermittlungsinstrument darstellen, gerade wenn es um im Internet begangene Straftaten geht. Oft ist die vom Beschuldigten verwendete IP-Adresse nämlich die einzige Spur, die man hat. Und auch die Standortdaten können eben wichtige Hinweise bei der Aufklärung von Verbrechen geben. Bei der Verpflichtung zur Speicherung sind aber selbstverständlich die Rahmenbedingungen zu wahren, die das Bundesverfassungsgericht und der EuGH vorgeben.
Ergänzungen vom BMI?
Ich habe dem nichts hinzuzufügen.
Okay. Dann habe ich eine weitere Frage von Kai Küstner aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Der fragt zum Thema Nord Stream 2. Ich weiß nicht, an wen sich die Frage richtet. Wirtschaftsministerium vielleicht. Ich lese mal vor, dann kann man entscheiden, wer nach vorne wechselt. Gegebenenfalls stehen nach Fertigstellung der Pipeline einer Inbetriebnahme noch Hürden im Weg oder geht die Bundesregierung wie Russland von einem Start im Oktober aus? Und falls ja, wird es eine Eröffnungszeremonie geben?
Ja, danke für die Frage. Damit müssten Sie sich aber an die Betreiber der Pipeline wenden und nicht an uns.
Die Frage war nochmal, geht die Bundesregierung
von wie gesagt, das kann ich nicht einschätzen. Mit der Frage nach der Fertigstellung müssten Sie sich an das Betreiberkonsortium wenden oder an das Unternehmen.
Gut, weitere Fragen? Herr Tiede, dann Herr Jung, Herr Warwick.
Eine Frage an die Bundeswehr zum Einsatz im Flutgebiet. Wir haben jetzt von vor Ort die Klage von Bürgern und von Bürgermeistern gehört, dass die Bundeswehr ihren Einsatz dort zurückfährt, nicht mehr so da ist, wie man sie eigentlich gerne hätte. Frage an das Bundesverteidigungsministerium. Woran liegt das? Warum ziehen Sie sich da zurück?
Erstmal, um das nochmal einzuordnen, nach den furchtbaren Unwettern in der Nacht vom 14. Juli wurde ja ein Großeinsatz des Katastrophenschutzes ausgelöst. Mit Beteiligung der Bundeswehr insgesamt mit über 2.300 Soldatinnen und Soldaten, die sich dort eingesetzt haben. Und derzeit liegen dem Kommando territorialen Aufgaben der Bundeswehr keine neuen Amtshilfeanträge vor, die ja die Voraussetzung sind für die entsprechende Hilfe, sodass eben auch die eingesetzten Kräfte reduziert werden konnten. Und das Verfahren, was vorher ja auf den Großeinsatz bezogen war, wird jetzt in das Regelverfahren überführt. Das bedeutet, dass die Bundeswehr weiterhin helfen kann, und zwar punktuell und zielgenau, genau da, wo notwendig und sinnvoll, solange Hilfe benötigt wird. Und Voraussetzungen sind dafür die Amtshilfeanträge. Und da stehen die Kreisverbindungskommandos und Landesverbindungskommandos ja wie gehabt weiterhin als Ansprechpartner zur Verfügung.
Ganz kurze Nachfrage, wer müsste denn anfragen, damit Sie kommen?
Die Anfrage kommt üblicherweise, wie gesagt, über Kreise oder Länder.
Herr Jung.
Frage ans Verkehrsministerium und ans Umweltministerium. Verkehrsministerium nicht da?
Verkehr nicht da, nicht anwesend.
Okay, dann die hören ja trotzdem zu. Ist der Vorstoß von Herrn Scheuer, Minister Scheuer, zur sogenannten Spritpreisbremse ein vom Minister oder vom Ministerium hinterlegter Vorstoß oder ist das so eine Privatmeinung des Ministers? Und wie bewertet das Umweltministerium diesen Vorstoß?
Also ich kann diesen Vorstoß überhaupt gar nicht bewerten. Das ist nicht meine Aufgabe. Ich kann dazu etwas mal grundsätzlich sagen. Im Sinne der Bundesumweltministerin natürlich. Denn die Ministerin beobachtet schon seit einiger Zeit diese Debatte um einen leicht ansteigenden CO2-Preis, also Spekulationen um einen solchen leicht nach oben getriebenen CO2-Preis. Und sie findet diese Debatte auf der einen Seite unverantwortlich und auch unseriös. Ich will das kurz ausführen. Unverantwortlich ist es aus Sicht der Bundesumweltministerin, diese Debatte so zu führen und so vorzugeben, als gäbe es da eine CO2-Preisspirale, die man einfach so anstellen könnte. Deswegen, weil es sich hier um ein sehr sensibles, zentrales Instrument des Klimaschutzes handelt, das alle Menschen betrifft. Und wir haben in einem sehr breiten politischen Konsens, Bundestag, Bundesrat, über viele Parteien hinweg, in Deutschland eine sachte CO2-Preiserhöhung in kleinen Schritten beschlossen. Nämlich so, dass sich die Menschen, dass sich Unternehmen eben auf einen höheren CO2-Preis über die Zeit einstellen können und entsprechend auch nach Alternativen suchen können im Alltag. Nur wenn eben keine Alternativen da sind, zum Beispiel eben nicht ausreichend da sind, wie das bei der Ladeinfrastruktur für Elektroautos zum Beispiel der Fall ist, kann ich nicht als Politik einfach mal die CO2-Preis erhöhen und damit auch den Benzinpreis. Das wäre unverantwortlich und darauf hat die Ministerin auch mehrfach in den letzten Wochen hingewiesen. Und sie hat auch darauf hingewiesen, dass man im Grunde genommen damit dieses Instrument des CO2-Preises im Grunde genommen schädigt. Es ist wichtig, dass es eine Verlässlichkeit gibt und dass wir den CO2-Preis so erhöhen in diesen Schritten, wie wir ihn, wie gesagt, in einem breiten politischen Konsens beschlossen haben. Er ist eher eine verlässliche Staffelmiete, die eben stetig steigt, aber eben in einem sehr überschaubaren und berechenbaren Rahmen. Und unseriös findet die Debatte die Ministerin deswegen, weil hier eine Zahl im Raum steht, die im Grunde genommen auf einem Bericht fußt, nämlich dem Projektionsbericht zum Klimaschutz, der weder veröffentlicht ist und auch eigentlich komplett veraltet ist. Das ist ein Bericht, den wir als Bundesregierung der EU-Kommission liefern müssen, um über unsere Klimaschutzmaßnahmen zu berichten und sie festzuhalten und sie zu dokumentieren. Dieser Bericht hält im Grunde genommen die Klimaschutzpolitik bis August 2020 fest. Danach ist noch eine Menge passiert. Unter anderem haben wir heute einen deutlich höheren ETS-Zertifikatepreis. Wir haben ein neues Maßnahmeninvestitionsprogramm beschlossen als Bundesregierung, um unser verschärftes Klimaziel zu erreichen. Wir haben das Klimaziel auch entsprechend verschärft. Deswegen ist dieser Bericht eigentlich in seiner Sachgrundlage heute völlig veraltet und Berechnungen, auf die hier benutzt werden, um einen extrem hohen Benzinpreis vorhersehen zu wollen, sind in diesem Sinne deswegen eben auch unseriös.
Das heißt, ich verstehe, dass die Berichterstattung in bestimmten Medien in den letzten Tagen zum sogenannten Benzinpreisschock und Spritpreisschock unseriös und unverantwortlich ist. Habe ich das richtig verstanden?
Das ist aus Sicht der Bundesumweltministerin so, genau.
Herr Thiede.
Also wenn Sie schon unsere Berichterstattung so direkt ansprechen und dann auf einen aus Ihrem Haus stammenden oder für Ihr Haus angefertigten Bericht verweisen, der nach Ihren Angaben veraltet ist und man könne auf Grundlage dieses Berichtes keine Berechnungen durchführen, die heute seriös waren, dann helfen Sie uns doch bitte mal auf die Sprünge und nennen uns die aktuellen Zahlen und tragen uns hier die aktuelle Entwicklung vor und dann können Sie auch vorrechnen, um wie viel würde denn der Benzinpreis zum Beispiel, wenn man auf diese Sektorziele guckt, nach Ihren Berechnungen in den nächsten anderthalb Jahren steigen?
Ja, der Benzinpreis wird
im Jahr 2022 um 8,4 Cent steigen, im Jahr 2023 um 9,9 Cent, im Jahr 2024 um 12,7 Cent und im Jahr 2025 um 15,5 Cent. Das ist so festgehalten und auch so veröffentlicht.
Das macht dann bis 2025 wie viel Cent zusammen?
Wenn Sie mir kurz Zeit geben, kann ich die fünf Zahlen alle sofort berechnen, aber sofort aus dem Kopf kann ich nicht die fünf Zahlen zusammenrechnen.
Ich glaube, sie liegen über 40 Cent.
Ja, gut. In der Berichterstattung wird von 40 Cent ab 2020 gesprochen. Ab 2022, ja.
Herr Warwick.
Ich hätte noch eine Frage ans Gesundheitsministerium.
Da kommen auch noch mehr dann von außen.
Dem Paul-Ehrlich-Institut wurden seit Dezember 2020 weit über 130.000 Verdachtsfälle auf Nebenwirkungen und bleibende Schäden durch Covid-19-Impfstoffe gemeldet. Dem stehen für den gesamten Zeitraum 2020 bis 2020 54.488 Fälle, wohlgemerkt für die Gesamtheit aller in dieser Zeitspanne verimpften Impfstoffe, entgegen bei 90 Millionen Corona-Dosen und 750 Millionen Impfdosen eingesetzt von 2000 bis 2020. Da würde mich interessieren, wie die Bundesregierung, wie das Bundesgesundheitsministerium diese eklatanten Unterschiede bei den gemeldeten Verdachtsfällen bewertet und auch erklärt.
Also ich habe die genauen Zahlen jetzt nicht im Kopf. Die kann man den Sicherheitsberichten des Paul-Ehrlich-Instituts ja entnehmen. Die sind sehr transparent und werden regelmäßig dargestellt. Insgesamt ist es, und das haben wir ja auch während der gesamten Pandemie immer wieder betont, ist es so, dass die Covid-19-Impfstoffe sehr, sehr sicher sind und auch nur geringe Nebenwirkungen auftreten. Und von daher muss man sich im Detail auch die da bei der Überwachung gemeldeten Nebenwirkungen anschauen.
Zusatz.
Ja, meine Frage zielt ja darauf hinaus, dass innerhalb von 7 Monaten doppelt so viele Verdachtsfälle gemeldet worden sind, als in den letzten 20 Jahren für die Gesamtheit aller verimpften Impfstoffe für die letzten 2 Jahrzehnte. Und ich würde gern wissen, wie Sie diesen enormen Unterschied 7 Monate versus 2 Jahrzehnte erklären. Und das sind ja alles die Zahlen, die man im Paul-Ehrlich-Institut in Erfahrung bringen kann.
Ja, sicherlich wird auch das Paul-Ehrlich-Institut im Sicherheitsbericht dazu Überlegungen angestellt haben, worauf das zurückzuführen ist. Ich kann jetzt nur vermuten, dass es sehr wahrscheinlich daran liegt, dass natürlich sehr viel genauer und vorsichtiger bei neuen Impfungen darauf hingewiesen wird, bitte alle auftretenden Nebenwirkungen auch zu melden. Das hat ja auch das Paul-Ehrlich-Institut von Anbeginn immer so gesagt, und ein sehr, sehr großer Prozentsatz der Nebenwirkungen sind ja sehr geringe oder risikoarme Nebenwirkungen gewesen.
Gut, dann ans Bundesgesundheitsministerium, auch von Herrn Reitschuster die Frage. Das DIVI-Register erfasst den Impfstatus der Intensivpatienten nicht. Laut BMG Herrn Gülder erfolgt dessen Meldung über die Krankenhäuser und die Landesbehörden an das Robert-Koch-Institut. Erfolgt hier, fragt er, eine vollständige Meldung aus allen Krankenhäusern. Vielleicht ist Erfassung gemeint. Also erfolgt hier eine vollständige Meldung aus allen Krankenhäusern. Warum werden hier 2 Meldesysteme parallel betrieben?
Also die Fragestellung kann ich jetzt so konkret nicht nachvollziehen. Es ist so, dass die Unterscheidung zwischen Geimpften und Ungeimpften bei den Hospitalisierungen erfasst werden, auch vom RKI ausgewiesen werden. Deshalb ohne jetzt die Möglichkeit der Rückfrage gegenüber Herrn Reitschuster muss ich da ein bisschen...
Aber die Frage bezieht sich darauf, warum das nicht über das DIVI-Register, oder ob das stimmt, dass das nicht über das DIVI-Register erfasst wird, sondern auf dem 2. Meldeweg.
Das weiß ich an der Stelle nicht, muss ich nachreichen.
Okay. Und dann fragt er, Herr Breitschuster auch, kann vielleicht Frau Fietz beantworten, wie hoch ist die Impfquote im Bundeskabinett?
Die Frage kann ich nicht beantworten. Da müssten in den einzelnen Ressorts nachgefragt werden.
Herr Jessen hatte sich noch mit einer Frage gemeldet.
Aber da im Bundeskabinett alle Beteiligten sich permanent für das Impfen ausgesprochen haben, gehe ich auch davon aus, dass alle Kabinettsmitglieder geimpft sind. Allerdings müsste das, um es hundertprozentig zu verifizieren, in jedem Ministerium nachgefragt werden.
Hey Leute, hier sind Thilo
und Tyler.
Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung.
Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst.
Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne?
Ja.
Aber man muss ja mal wieder darauf hinweisen.
Halt, ne? Stimmt halt. Ne?
Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder
PayPal.
Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
Ja, das war noch eine Frage zu der Spritpreissteigerung. Darf ich die noch einbringen?
Gerne.
Danke. Herr Hoffe, bei der Frage der Berechnung, Sie haben es dann ja aufsummiert. Es ist aber, nehme ich Ihren Zahlen, nicht korrekt, dass im nächsten Jahr eine Erhöhung von 40 Cent pro Liter droht oder möglich ist. Das war ja die konkrete Berichterstattung.
Genau so ist es. Es geht um das Jahr 2022 und eben diese Berechnung, wonach sich der Benzinpreis um 40 Cent pro Liter erhöhen könnte. Der Klimaschutzpolitik stehen eine Menge anderer Instrumente zur Verfügung. Sollte es denn überhaupt zu so einer Emissionsüberschuss im Verkehr kommen? Es geht ja darum zu schauen, wie entwickeln sich die CO2-Emissionen im Verkehrsbereich. Das wissen wir heute noch nicht. Das wissen wir am 15. März 2022. Dann weiß man seriös, inwieweit sich die Emissionen im Verkehrsbereich entwickelt haben. Und dann ist die Bundesregierung natürlich gefordert, darauf zu reagieren. Und ich betone noch einmal, dass der CO2-Preis eben kein Instrument ist, an dem man politisch einfach so nach oben und unten regulieren kann und sollte, wenn man seriöse Klimapolitik machen möchte, sondern dass es hier um ein sehr sensibles Instrument geht, das man sehr verlässlich und vorsichtig auch einsetzen muss. Und das ist auch die Meinung vieler Experten und Expertinnen.
Ich habe es jetzt nicht so ganz klar verstanden. Sagen Sie, dass es kein seriöses Szenario gibt, aus dem sich ableiten ließe, dass wegen der CO2-Bepreisung im nächsten Jahr, also 2022, eine Erhöhung um 40 Cent pro Liter realistisch möglich wäre?
Ich habe gerade gesagt, dass so eine Berechnung, so ein Szenario aus unserer Sicht nicht seriös ist.
Herr Thiele.
Ich muss es nochmal probieren. Also es sind ja Zahlen, die aus Ihrem Haus stammen, die sich dann ein Institut genommen hat und die dann hochgerechnet hat. Das ist jetzt nicht irgendeine Wald- und Wiesenbude gewesen, sondern das basierte auf Zahlen aus Ihrem Haus und es war ein Institut. Also was ist denn in der Zwischenzeit zwischen der alten Berechnung und Ihrer jetzt vorgetragenen neuen Berechnung so Dramatisches passiert, dass man von einer Berechnung von 40 Cent jetzt runterkommt auf, ganz mal kurz gerechnet, 17% im nächsten Jahr?
Wir haben keine Berechnung in dieser Weise vorgenommen. Das sind Expertenberechnungen, die in einen Zusammenhang gestellt wurden in der Berichterstattung. Ich habe gerade gesagt, dass dieser Projektionsbericht, der ja gar nicht öffentlich ist, der auch, weil er eben eine veraltete Grundlage hat, eben noch nicht veröffentlicht ist und auch deswegen keine Grundlage sein kann für Berechnungen, dazu nicht hinzugezogen werden kann.
Jetzt nochmal die Frage, gibt es einen aktuellen Projektionsbericht?
Nein.
Einen aktuelleren, als den wir in der Berichterstattung zum Beispiel verwendet haben. Also wenn Sie sagen, dass Ihr alter Bericht, auf dessen Grundlage das ja berechnet worden ist, nicht seriös war, dann müssen Sie ja irgendetwas Neues vorlegen können, einen neuen Projektionsbericht. Und wenn der alte nicht veröffentlicht worden ist, warum werden die dann nicht einfach
veröffentlicht? Wir haben keinen Projektionsbericht bisher veröffentlicht. Das ist ja der eine Punkt. Es gibt keinen Projektionsbericht, der veröffentlicht worden ist. Diese Veröffentlichung erfolgt erst noch. Und ich habe Ihnen gerade gesagt, dass dieses Dokument, was hier zur Hand genommen worden ist, veraltet ist und auch nicht, sagen wir mal, nicht aktuell ist. Deswegen ist es auch nie veröffentlicht worden. Irgendjemand hat sich eben einen Zwischenstand genommen und das eben benutzt für seine Berichterstattung. Und die Emissionsentwicklung wird jedes Jahr am 15. März abgerechnet und dargestellt eines jeden Jahres und nicht eben zwischendrin.
Also wir machen einen Cut an der Stelle, denn wir sind am Ende unserer Zeit und damit am Ende der Regierungspressekonferenz. Vielen Dank, dass Sie da waren und einen schönen Tag noch.